Isst du Fleisch?
Ja,
kannst du froh sein, ne? Weil sonst wärst du ab heute der Tofu-Klopfer.
Ah, ganz zum Schluss nochmal Namenswitz untergebracht.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich auch diese Woche auf die politischen Auf- und Abreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Brauchen wir die Wehrpflicht oder brauchen wir sie nicht? Diese Frage ist irgendwie in aller Munde. Und als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, hast du eigentlich gedient? Vermutlich ja.
Ah, jetzt schon gleich zum Anfang mal schön, ja, das Schlaglicht auf einen der dunklen Flecken meiner Biografie lenken. Nein, ich bin Kriegsdienstverweigerer.
Ja. Ich wusste nicht, also ich dachte, damals war das total in, zum Bund zu gehen.
Nee. Also als ich groß geworden bin, 70er, 80er, also jedenfalls an dem Gymnasium, an dem ich war, Hamburger Norden, wir alle so mit Jeans, Parker und Pali-Tuch, ne, das gab ja damals schon, also die Pali-Solidarität, da haben eigentlich alle verweigert, die irgendwie so links oder grün waren, wie ich. Und zum Bund gegangen ist natürlich brav die Junge Union. Und so die anderen, die eh nicht wussten so richtig, wohin so. Aber gut, man muss dazu sagen, ich habe ja noch richtig mit Gewissensprüfung das Ganze gemacht. Also ich konnte nicht nur so wie das ja jetzt geplant ist, so Online-Formular wegklicken und damit ist alles erledigt. Sondern drei Offiziere, die einen da in Einvernehmen.
Die Jury.
Ob die Gewissensgründe, die man vorträgt, auch valide sind.
Also, okay.
Klassiker dann. Herr Fleischhauer, Sie sind in einem deutschen Krankenhaus, hinter Ihnen schutzbefohlen Kinder und Frauen. Der Russe nähert sich. Vor Ihnen liegt das Maschinengewehr. Was tun Sie?
Nehmen sogar ich.
Ja, durchgefallen.
Durchgefallen. Du hast gesagt, du nimmst es nicht?
Das war die einzige Chance. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Lage. Also du musstest erstens drei Charakterzeugen mitbringen. In diesem Fall hatte ich also, ich glaube, meine Mutter, den Lateinlehrer, der gleichzeitig mein Klassenlehrer war. Und, was natürlich ein Plus war, ich war nämlich ziemlich aktiv damals noch bei der Kirche, also den Gemeindepfarrer. Ja, ich habe gesagt, ganz ausweglose Situationen und ich würde also wahrscheinlich, also was man immer dann tut, ja.
Rumgeeiert.
Genau, rumeiern. Gut, das konnte ich damals auch schon ganz gut. ich würde das Schaden an meiner Seele nehmen. Also ich war mir, habe so mir den Ausflug ins Käsmannhafte genommen, ja, so ins Gefühlige. Da sofort einer von denen, was wollen Sie hier sagen, Herr Fleischhauer, dass die Soldaten, die tapfer für Deutschland im Osten gekämpft haben, alles seelische Krüppel sind?
In your face, die saßen vor dir. Gott.
Also so schlagfertig, beziehungsweise so lebensmüde in dem Fall wie, ja, die sind wahrscheinlich alle als seelische Krüppel zurückgekommen, war ich natürlich nicht. Dann auch wieder so rumgeeiert. Am Ende haben sie es akzeptiert. Dachten, das Weichei, das brauchen wir gar nicht in der Bundeswehr. Der fehlt ja gleich in Ohnmacht, wenn er das Maschinengewehr aufnehmen soll.
Ja, man braucht ja auch keine Null-Bockler, brauchst du nicht.
Wobei, ich wäre, glaube ich, ein ganz guter Scharfschütze geworden. Ich wäre wahrscheinlich auch ein guter Soldat geworden. Hätte mir auch wahrscheinlich Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss vor der Kaserne, natürlich zugegebenermaßen.
Ich hätte das richtig gerne gemacht. Ich war in einem Freundeskreis, wo ich das einzige Mädchen war und ich durfte nicht zum Bund, weil als Frau hättest du nur in die Sanitäterstaffel gedurft und das wollte ich nicht.
Ja, das ist ein langweiliger Kram.
Ja, ich wollte im Dreck rumrobben und Nachtwanderung und schießen. Das hätte ich gerne gemacht.
Hast mir so den Abenteuer- und Thrill-Aspekt bei der ganzen Nummer gesehen. Also wie gesagt, ich hatte Schiss auch vor der Kaserne, was ja, finde ich, wirklich für die Wehrpflicht spricht, dass man für 18 Monate. Ich glaube, das ist im Augenblick noch, ne? 18 Monate, 16 Monate, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade stehen. Ich musste noch 24 Monate dienen als Zivildienstleistender in einem psychiatrischen Wohnheim, weil da gab es noch so einen extra Strafaufschlag für Wehrdienstweiger.
Da hast du keinen psychischen Schaden genommen?
Nee, das hat mir viel über das Leben gelehrt.
Ah, okay.
Da war natürlich hochgradig Schizophrene, ja, bipolar, manisch-depressiv, das ganze Programm. Aber die Kaserne, da werden ja für 18 Monate... Also alle Bildungsgrade, alle Schichten des Volkes einmal zusammen.
Ja, ist ja integrativ, ist gut.
Ja, und eigentlich ist das ist ja immer das, was uns jetzt gepredigt wird. Also Gleichheit für 1,5 Jahre. Aber ich meine, ich war ja wie gesagt sehr links bewegt. Aber so viel Gleichheit wollte ich dann doch auch nicht haben.
Ach, guck, wie inkonsequent.
Ja, das ist ja der Charme der linken Idee, dass man immer nach draußen Großes verkünden kann und es dann irgendwie auch passend macht mit dem eigenen ganz anders lautenden Lebensentwurf.
Das ist ja so geblieben, denn jetzt bei der Diskussion um die Wehrpflicht, die SPD setzt weiter auf das Freiwilligenmodell, nur niemanden verpflichten. Dabei brauchen wir 2030 laut NATO-Zusage 260.000 Soldatinnen und Soldaten in Deutschland und momentan haben wir 180.000. Das schaffen wir doch nie und das weiß auch jeder.
Das weiß jeder, also 180.000 und da sind ja die ganzen Kräfte, die dann im Büro sitzen, ja, schon, mitgerechnet. Das ist halt für den Fall gewesen, also Interventionsarmee, irgendwo brennt was an.
Ja.
Wir schicken ein deutsches Kontingent wie an Afghanistan, nach Mali. Landesverteidigung ist damit nicht mehr möglich. So. Nee. Deswegen wollen wir jetzt ja hochkommen. Und weil sich die beiden Koalitionspartner halt darauf geeinigt hatten im Koalitionsvertrag, vor allem auf Drängen der SPD, dass man es erstmal mit der Freiwilligkeit versucht. Ich glaube, ich wird jetzt jeder online angeschrieben. ob er sich nicht für die Bundeswehr interessiert. Wenn er wegklickt, ist auch gut.
Ja.
So. Alle wissen, das kann nicht funktionieren. Das ist ja letztlich so ein bisschen ernster als das, was wir jetzt schon haben.
Boris Pistorius ist der Meinung, dass er im kommenden Jahr, so 2026, 5.000 Soldaten neu verpflichten kann.
Ja, warum macht er denn den Quatsch mit?
Ja, keine Ahnung. Die denken wahrscheinlich, dass man Jahr für Jahr dann 10.000, 15.000 und immer mehr an Land
holt. Ich glaube, Boris Pistorius, das ist für mich auch eine Riesenenttäuschung, der sich jetzt komplett in den Dienst seiner Partei stellt, beziehungsweise einfach mitmacht, was Leute wie Herr Miersch, weißt du, den Matthias oder Michael?
Matthias
Miersch. Die neue große Kanone dort und Herr Mützenich ihm vorgegeben haben. Eben das, dahinter steht ja auch so eine ganz eigenartige Skepsis gegenüber der Bundeswehr. Die SPD hatte ja immer Leute, die total nicht nur für die Bundeswehr waren, also, sondern auch so innerhalb der Truppe ein ganz hohes Ansehen genossen haben. Also Georg Leber, einer der ersten Verteidigungsminister, Helmut Schmidt natürlich als Kanzler dann, der berühmte Peter Struck, ja. Der ganze Flügel ist abgeräumt worden und dann diese komischen Pazifisten jetzt noch, die meinen so mit Frieden schaffen ohne Waffen kämen wir längst und die sich am Ende ja auch nicht jetzt wirklich geändert haben. Also die Zeitenwende hat ja nur Olaf Scholz ausgerufen, die hat ja schon von Herrn Mützenich gar nicht mehr gegolten und für Herrn Miersch eben auch nicht. Und diese Art von Skepsis gegenüber der Bundeswehr siehst du ja also auch in dieser Drohnendiskussion, wo die SPD sagt, nee, also Bundeswehr im Innern, das können wir nicht machen, das muss jetzt die Polizei vom Himmel holen.
Gut, man muss natürlich dazu sagen, es gibt hohe Hürden, die Bundeswehr im Inland einzusetzen, das steht auch so im Grundgesetz.
Ja, was heißt im Inland? Das sind ja nicht Flugobjekte, das ist ja nicht sozusagen Demonstrationsbekämpfung oder was, sondern es geht darum, dass Flugobjekte aus dem Ausland gesteuert den deutschen oder den NATO-Luftraum erreichen. Also wenn ein sowjetischer Kampfjet aufsteigen würde, dann wäre auch nicht die Polizei diejenigen, die den vom Himmel holen sollte.
Nein, das stimmt, aber du brauchst für eine Grundgesetzänderung brauchst du eine Zweidrittelmehrheit.
Die brauchst
du nicht.
Du brauchst
also,
keine Grundgesetzänderung.
Wenn das so drin
also
steht, dass die nicht.
Ich habe jetzt bei Spiegel Online, ich lese ja auch. Also
die Konkurrenz.
Also
ich auch.
Gegnerbeobachtung ist ja bei mir immer auch ein wichtiger Punkt. Ja, da war so ein Verfassungsrechter, der hat gesagt, nee, also wenn wir den Drohne, und das, wir reden hier nicht von Kaufhorst-Drohnen oder Mediamarkt-Drohnen, diesen kleinen Dingern, sondern die haben eine Spannweite, die ist ja größer
von
als dieser Tisch.
Von 1-2 Meter,
ja. So, daran erkennt man übrigens auch, dass das, was gesichtet wurde in München und vor allen Dingen auch im Norden des Landes, dass das nicht irgendwelche Hobbypiloten waren, sondern das sind solche Drohnen. Ich habe ja Carlo Masala jetzt getroffen bei Maischberger die Woche.
Ich habe es gesehen.
Mit dem auch ein Talk dazu geführt, der sagt, dass in Besitz dieser Drohnen sind nur Staaten. So, das wird hier sicher nicht.
Das, ja, ist, gut, nicht, das ist ja kein ist, Geheimnis.
So,
aber
ja, okay, nur, pass auf. Da brauchst du keine Grundgesetzänderung zu, sagt jemand, auch dieser Verfassungsrechtler.
Aber es gibt doch jetzt einen Workaround. Die Bundespolizei, die ist jetzt fähig oder die darf abschießen. Die fragen uns nur, womit.
Ja.
Und die Bundeswehr darf dann helfen.
Ja. Die Bundespolizei, die Ausrüstung nicht hat, die keine entsprechenden Drohnen verfügt, die keine, die haben ja noch nicht mal die Detektoren dafür. Damit fängt es ja schon an. Wir sind ja total blank. Auch das habe ich bei Herrn Masala nach dieser Sendung gelernt. Also das fängt schon mal damit an, dass wir gar nicht in der Regel mitbekommen, dass die Dinger über uns fliegen.
Im Jahr 2024 waren es 161 Drohnenvorfälle, drei Viertel davon über deutschen Flughäfen. Da hat kein Hahn danach gekräht. Das hat auch gar keiner bemerkt, vermutlich.
Das sind wahrscheinlich der Hobbypilot, der mal mit dem Sohnemann am Ding steht. Also, dass das jetzt alles schon die Russen waren, weißt du mehr als ich. Jedenfalls jetzt im Augenblick diskutieren. Wir hatten es ja in München, wo jetzt auch dann zwei Tage der Flughafen jeweils teilweise gesperrt war. Eine von diesen Drohnen war erkennbar auch eines von diesen ganz großen Dingern. Und die im Norden, da waren sogenannte Mutterdrohnen mit Drohnenschwärmen, die dann versucht haben, Bildmaterial herbeizuschaffen, weil die sind halt in der Bildauflösung nochmal ganz anders, diese Bilder, die diese Drohnen liefern, als das, was so ein Satellit oder was du bei Google Maps findest. Deswegen ist es ja auch besorgniserregend. Und wie gesagt, mein Eindruck ist, ja, aber wir wollen dann was tun, aber so richtig auch nicht. Jetzt wird ja erstmal das Bundesamt für Beschaffung im Wehrwesen in Marsch gesetzt, die jetzt also eine Evaluierung machen, dann eine Ausschreibung, dann wird das Ding hergestellt irgendwo und dann haben wir vielleicht in 3 Jahren was.
Ja gut, das ist ein bisschen spät.
Ja, so läuft es ja die ganze Zeit jetzt. So läuft es ja mit dieser Diskussion um die Wehrpflicht am Ende auch. Also
das stimmt,
verwiesen auf den Koalitionsvertrag, den man halt geschmiedet hat, weil man dachte, naja, mogeln wir uns so ein bisschen durch an der Frage.
Ja, das ist ja nicht die Bibel, aber das hat übrigens die SPD nicht exklusiv, dass sie plötzlich mal so rumeiert, wenn es um die Bundeswehr geht. Überraschenderweise macht das auch gerade die AfD. Dabei steht ja die Wehrpflicht sowohl im Grundsatzprogramm als auch in jedem Wahlprogramm seit 2017.
Also habe ich auch gedacht, guck mal, die deutsche Friedensbewegung lebt, ja. Ich dachte, das irgendwann ist es vorbei, aber nein, jetzt also reiht sich alles Weidel ja mit der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ein, ja, die Reihen fest geschlossen, Frieden schaffen ohne Waffen, beziehungsweise Frieden schaffen ohne Soldaten. Wir werden also der Einführung der Wehrpflicht oder den Plänen der Bundesregierung zur Wehrpflicht nicht zustimmen.
Obwohl deren verteidigungspolitischer Sprecher, der Mann Oberst war, Herr Lukassen, ganz dringend der dafür ist und das eigentlich zur DNA dieser Partei gehört.
Das ist sozusagen der Boris Pistorius der AfD dann, ja. Ja, gut. Also erstens geht es bei den Plänen ja der Bundesregierung gar nicht um die Wehrpflicht, sondern es geht ja erstmal um die Musterung.
Ja, klar.
Die Wehrpflicht ist ja nur übrigens ausgesetzt. Also es geht darum, dass die jungen Menschen jetzt ein Schreiben bekriegen, ob sie sich nicht mustern lassen wollen. Und wenn sie halt nicht wollen, dann nicht so. Und das wird sich dann ja irgendwann angeblich nochmal verschärfen, aber auch erst in wann? 2027?
2027 ist dann eine Pflichtmusterung.
Ich habe ja so eine Diskussion neulich gehabt, der hieß Simon David Dressler. Das ist einer von denen, die jetzt durch die Talkshows juckeln. Da gibt es ja diesen anderen, Ole Niemen, dieser mit dem finnischen Namen. Ich will nicht für mein Vaterland sterben. So, also junge Männer, die sagen also, wir finden diese ganze Idee überhaupt fürs Vaterland kämpfen und sterben.
Also lieber unter Putins Joch und die Frauen werden vergewaltigt und alle massakriert.
So, genau. Mhm. Und was lustig an dieser Truppe ist, und die haben ja, wie gesagt, die haben in diesen Diskussionen jetzt immer, ist so ein Platz für die reserviert. Als ich denen sagte, okay, der Dressler sagte eben, ja, und das hat erstmal eine gewisse Logik, mir ist ja der Ostdeutsche, der kommt irgendwo da aus dem Saarland, ja, mir ist doch der Ostdeutsche in Rostock nicht näher als der
Elsass.
Franzose, der Elsässer oder der Mann aus Leningrad. Gut, also so ein bisschen so, was vielleicht für den Elsässer aus seiner Sicht stimmt, aber letztlich das Konzept des Staates abgelehnt.
Kurios, alle schreien doch gerade nach dem Staat.
Aber als Linke habe ich gedacht, das ist ja, okay, also wenn du, das ist ja eine anarchische Position, anarchistische Position, kann man ja haben. Mhm. Also wir lehnen insgesamt Staaten oder die Organisation in einem Staatswesen ab. Mhm. Aber willst du dann eigentlich noch den solchen Sozialstaat rechtfertigen, wo ja gleichzeitig die gleichen Typen große Ausgabenprogramme ständig befürworten, also der Umverteilung irgendwie den Armen dort helfen und den Flüchtlingen dort. Und da merkte ich, als ich das Argument brachte, kurz zurückgezuckt und dann auch keinen Sozialstaat mehr. Und da dachte ich, okay, now we are talking.
Oh. Okay. Ja. Das ist natürlich dann zumindest konsequent.
Ja, also der war gut, deswegen, weil er da auch dann nicht ausgebüxt ist mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen, der Simon David Dressler, und das hat mich für ihn eingenommen.
Stichwort innere Sicherheit, da gibt es ein zweites Thema, finde ich. Man hat jetzt am 7. Oktober hat sich das Hamas-Attentat auf Israel zum zweiten Mal gejährt und auf deutschen Straßen hat man Israel-Hass gehört, feiernde Palästinenser, die diese Terrorattacke glorifizieren und wir machen nichts dagegen. Das fand ich übrigens auch krass. Die Polizei hat sich zum Teil zurückgezogen, weil es geregnet hat. Dann konnte man nicht die Identitäten von allen aufnehmen.
In Berlin?
Ja.
Gut, da gab es ja eigentlich ein Demonstrationsverbot, das dann einfach umgangen wurde.
Genau.
Ja, also da haben wir wirklich die Kontrolle, glaube ich, verloren.
Voll.
Jedenfalls in Berlin, entgegen immer der Ankündigung des dortigen Bürgermeisters, Kai Wegner.
Ja, der große sein Kai besonderer Wegner, Freund.
Ein besonderer Freund, ja. Das ist natürlich bodenlos. Wenn man sich diese Bilder angeguckt hat, dann stehen die da und schreien, also im gebrochenen Deutsch, aber das kriegen sie immerhin hin, also fuck Germany und Polizisten, Mörder und Faschisten, alle Polizisten, Mörder und Faschisten. So.
Echt?
Ja, das war so.
Ich dachte,
ja. Nein. Da, also,
das auch noch?
Ich denke dann immer so, ja Leute, also okay, vielleicht Remigration, doch keine so schlechte Idee? Also, was machen die in Deutschland?
Sorry. Also, nee.
Was heißt die? Was machen die in Deutschland?
Ja, ich meine,
kommen zu uns und dann alles, wofür dieses Land steht, nicht nur Scheiße zu finden, sondern das auch noch rauszuplärren. Im Zweifel haben sie auch deshalb so viel Zeit, denke ich manchmal natürlich insgeheim, zu jeder Tag- und Nachtzeit Bambule zu machen, weil die Hälfte wahrscheinlich noch am deutschen Bürgergeld sitzt und nicht mal einen vernünftigen Beitrag zum Wohlstandsaufbau dieses Landes beiträgt. Das ist doch die Lage.
Ja, ich verstehe deinen Punkt und ich bin auch dafür, dass Islamisten oder diejenigen, die unser Grundgesetz mit Füßen treten, am besten wieder gehen. Ich habe aber ein Riesenproblem mit diesem Wort Remigration, weil das einfach mittlerweile ein Kampfbegriff ist, der Rechten, und mit denen willst du dich auch nicht gemein machen.
Nein,
eben.
Nein. Ich habe es ja gleich weggedrückt und ab. Aber ich merkte mich, also jedenfalls diese schwarzen Gedanken beschlichen, als ich diese Bilder sah von diesen Demos. So. Und ich bin sicher, also wie gesagt, wenn man deren Personalien jetzt aufnimmt, stellt man fest, natürlich die Hälfte von denen hat gar keinen deutschen Pass.
Ja, aber die andere Hälfte hat vielleicht einen deutschen Pass, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es Islamisten sind.
Na gut, den Teil gibt es ja auch, diesen linksradikalen deutschen Zweig. Also hier haben sie sich ja zusammengefunden. Das, was es immer gab, die linksradikale Szene.
Mhm.
Plus so enthusiastische junge Menschen, die gestern noch gegen den Klimawandel gekämpft haben und heute halt für Free Palestine. Hörst du uns nichts mehr von. Auch interessant, finde ich. Also so schlimm kann es ja bevorstehenden Klimatod nicht sein. Ja, ja,
das stimmt.
Und eben bis in dieses Islamisten- und Hardcore-Muslim-Bruderlager.
Und Rechtsextreme sind auch dabei. Das muss man schon auch sagen. Neonazis laufen da genauso mit.
Auf diesen Demos?
Ja, natürlich.
Die habe ich da noch nicht so, ich weiß nicht, hast du erkannt, ja? Ich habe sie nicht gesehen. Also gut, kann sein. Also ich verlasse mich jedenfalls erstmal auf die, sehe ich, was das, sehe ja die Bilder und auf das, was der Verfassungsschutz sagt über diese Leute, beziehungsweise in Berlin gibt es ja so eine Sondereinheit, Palästina, die dann bei diesen Demos vor Ort ist und dann den einen oder anderen versucht rauszugreifen, aber mit 30, 40 Mann kommst du natürlich da auch nicht sehr weit.
Die hatten in Berlin 1500 Polizisten an diesem Tag.
Wir reden jetzt von dieser Sonderkommission.
Nur für diese Demonstrationen abgestellt und kriegen es aber trotzdem nicht gebacken. Also, dass eine abgesagte Demonstration trotzdem stattfinden darf, das finde ich, also oder stattfindet, weil die das einfach anders entscheiden, finde ich schon krass.
Also mein neuer Freund Carlo Masala, mit dem ich auch über das Thema sprach.
Ach was, okay.
Ja, er sagte auch da zu spät, wir haben es einreißen lassen. Also jetzt haben wir eine Form von richtig radikalem, offenen, ganz frechen Judenhass auf deutschen Straßen.
Ja.
Kombiniert mit so einem Deutschlandhass, das kommt ja alles zusammen. Also letztlich dismantling the system. Das geht ja insgesamt gegen den Westen und alles, wofür dieses System und wofür dieser Staat auch an Grundrechten steht. Das soll ja nach Meinung dieser Leute alles gleich noch mit abgeräumt werden. Und wir haben es halt jetzt 2 Jahre lang zugelassen.
Ja, ja, da kriegst du wahrscheinlich, wenn einmal so die Katze aus dem Sack ist, kriegst
und,
du nicht mehr rein.
Und wenn dann eben der famose Bürgermeister von Berlin ein Demoverbot ausspricht, beziehungsweise seine Innensenatorin, dann hält sich halt keiner mehr dran.
Auf der anderen Seite, in Frankfurt wollte man so eine Demo auch verbieten und da hat dann das Verwaltungsgericht dieses Verbot gekippt.
Ja, du musst halt, pass auf, du kannst nicht einfach eine Demo verbieten, sondern...
Aber das sind ja Hassdemos.
Ja, du
das
musst...
Das hat nichts mehr mit Meinungsäußerung zu tun.
Du kannst es dann machen, wenn du also dir anguckst, diejenigen, die eine Demo angemeldet haben und die eine bestimmte Vorgeschichte haben und du also vor dem Gericht argumentieren kannst, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dass dafür gibt, dass aus dieser Demonstration aufgrund der Vorgeschichte der Anmelder Gewalttaten oder Straftaten begangen werden. Wenn jetzt Mutter Fleischhauer, die völlig bislang unverdächtig ist, ja, die Demo anmeldet, dann wird es schwer, das ist so.
Hat die auch noch ein Palituch daheim oder so?
Meine Mutter, meine Eltern lustigerweise, die kamen ja auch aus der klassischen Linken. Und da war das noch nicht so. Das fing ja erst in den 70ern so an beim linken Nachwuchs. Also diesen Leuten, da geht es jedenfalls vor allem um sich selbst. Also,
glaubst du das?
Ja, ja, ja. Das hat man ja auch gesehen bei diesen ganzen
diesen ganzen
Kreuzfahrern, die da in Richtung Gaza unterwegs waren. Übrigens ja auch so, ich meine, wir hatten das Thema schon mal am Wickel. Da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht von den Lesern, hat gesagt, das ist ja eine Tour, die du normalerweise in 5 Tagen bewältigst. Ne? Dafür haben die jetzt, glaube ich, 5 Wochen gebraucht.
Ja, weil die sich dauernd gestritten haben.
Wurden sie ja da aufgegriffen.
Und in den Terrorknast gesteckt.
In den israelischen Folterknast.
Also, im Leben nicht.
Ja, also Greta Thunberg hat 2 Bettwanzen entdeckt.
Ah, okay.
Ja, irgendjemand wurde an Haaren angeblich gezogen. Dann habe ich so einen Typi gesehen, das war so ein Österreicher, der ja dann also in Athen auflief und sagte, ja, also er sei jetzt deportiert worden. Das ist ja auch die Sprache. Deportiert worden, nachdem er also von... israelischen Besatzungskräften in internationalen Gewässern entführt worden sei. Mhm. Und dann zeigte er also so ein Mundtuch. Damit habe man ihm die Augen verschlossen mit diesem Tuch. Er sei damit quasi gefoltert worden, weil er das tragen musste. Mhm. Und dieses Tuch habe also die Muster und Farbe, die erinnere sehr stark an die Kleidung der Insassen der Konzentrationslager in Auschwitz und Birkenau.
Ach komm, ist nicht dein Ernst.
So sind die drauf. Da dachte ich, das ist so... Es gab mal eine Folge bei Larry David, Curb Your Enthusiasm, dieser amerikanischen Comic-Serie. Also Larry David ist ja der Erfinder von Seinfeld, der dann eben Curb Your Enthusiasm anschließend gemacht hat. Und da gibt es eine super Folge, die heißt The Survivor.
Mhm.
Und Survivor ist das amerikanische Pendant zum Dschungelcamp. Ja, also hol mich, ich bin das.
Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Üb das mal. So, vielleicht musst du da mal hin.
Und dann sitzen die also an einem langen Tisch. Und da am Ende des Tisches neben Larry sitzt so ein verhusteltes Männchen, das hat Auschwitz überlebt. Und gegenüber sitzt eben einer, der wird gefragt, er hat also jetzt gerade diese Survivor-Staffel hinter sich gebracht und sagt ja also zu dem Auschwitz-Überlebenden, es war schlimm bei euch, aber natürlich überhaupt nichts im Vergleich, was wir zu ertragen hatten. Wir mussten lebende Maden essen, ja, so.
Oh Gott.
Und das ist
das gleiche Mindset.
Das gleiche, genau das gleiche Ding, was die jetzt abziehen. Ja. Also die haben mir mit einem Tuch die Augen verbunden, das in Muster und Farbe erinnert an die Kleidung von KZ-Insassen. So.
Ja, bitter.
Und die versammelte Linke, ja, angeführt von Ines Schwertner.
Der linken Vorsitzenden.
Und Frau Reichenick steht am Rand und klatscht betroffen.
Ja, haben sie immerhin die Linken auf ihrer Seite.
Gut, also man kann sich ja nur noch so in Sarkasmus flüchten.
Das ist das Einzige, was einem noch bleibt.
Wobei ich glaube, die Wahrheit ist auch, die Mehrheit der Leute in diesem Land, die sehen ja auch diese Bilder. Mhm. Die sehen ja auch diese kreischenden Frauen mit ihren Palitüchern, die dann die Polizisten bespucken und beschimpfen. Die Mehrheit des Landes macht sich auch so einen Reim darauf.
Also ich hoffe, dass die Menschen so weit denken können und darauf nicht reinfallen, ehrlich gesagt. Nee. Wir müssen einen harten Cut machen, denn ein drittes Thema haben wir noch. Das liegt vor allem dir sehr im Herzen, denn dein langjähriger Freund, Bildkolumnist Franz Josef Wagner, ist diese Woche im Alter von 82 Jahren verstorben. Und ich habe gelesen bei Wikipedia, Jan Fleischhauer hat ihn 2020 mal als sein Vorbild bezeichnet.
Ja, also du hast gesagt, den kennt keiner mehr. Wollen wir wirklich über Franz Josef reden? Ja?
Also ich glaube, den kennt man in unserer Medienbubble, aber ob da draußen ist es halt der grinsende ältere Herr auf der Bildzeitung vorne drauf, aber ich weiß nicht, ob man den noch so präsent hat. Aber lass uns kurz drüber reden.
Also er war mal Nachbar in Berlin, als ich noch in der Mommsenstraße lebte. Er hatte eine dieser großartigen Altbauwohnungen, 240 Quadratmeter, in der er alleine lebte. Vorne war sein Schreibtisch, in dem die Kolumne entstand. Ich glaube, die letzte hat er vor 2 Wochen noch abgeliefert.
Gut, das sind immer nur so kurze gewesen, so 2 Absätze.
Ja, gut, der kommt
hast du in 10 Minuten geschrieben.
Jetzt die ganze Ahnungslosigkeit, ja, des jungen Menschen spricht aus dir.
Wieso? Ja,
ja, das sagen die Leute ja bei mir auch.
Nee, Entschuldigung, du machst ja 2 Seiten.
Ja, der hätte 2 Seiten, aber ich war irgendwann mal bei Radio Bremen in so einem Personality-Talk, ne? Und dann sagte die auch zu mir, naja, sagte ich, ich habe mir das ja angeguckt, einmal in der Woche 2 Seiten, das kriege ich doch in einer halben Stunde hin.
Ja, okay, so. Nein, das sage ich ja gar nicht.
Aha, also ist bei dir
aber
die Menge.
Zwei Absätze.
Das ist nicht mehr als 40.
Es war immer Post von Wagner, es war immer ein Brief an irgendwen. Manchmal war es lustig, manchmal war es total unlustig.
Ja, pass auf. Also es sind 40 Zeilen gewesen in der Regel, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, kommt auch auf den Umbruch an. Er hat mich öfter angerufen, um über Ideen zu reden. Und ich bin sicher, also das fing da mittags an. Zu schreiben. Und dann, wenn er mich dann so um 5 anrief, war immer schon hektisch, klingelte das Telefon daneben, wo die Chefredaktion dran war, wo die Kolumne, wo der Text bleibe. Und er dann, das ist schon die Chefredaktion so. Franz Josef, und dafür habe ich ihn bewundert, deswegen war er mein Vorbild, war immer auf der Suche nach dem perfekten Satz.
Aber hat ihn nie gefunden.
Wie das so ist mit perfekten Sätzen. Aber okay. Das war der Anspruch. Also Sätze zu bilden, die eben völlig phrasenfrei sind, keine Klischees enthalten. Also er hat es selber mal so beschrieben, er filetiert den Fisch und lässt dann alles weg, an was eigentlich so eine Speise schön macht, also den Kartoffelbrei und das Gemüse. Und das dauert eben auch relativ lang und manchmal gelingt es und manchmal nicht, dann ist er unglücklich. Und seine Regel war also er hat ja 6 Kolumnen die Woche gehabt, also an 6 Tagen erscheint die Bildzeitung nur. Am Samstag hatte er frei, weil am Sonntag gibt es nur die Bams. Mhm. Er sagte, 2 Kolumnen misslungen, 2 so lala, 2 sind gut. Mhm. Wenn man den Schnitt hat, dann sei man schon großer.
Okay.
Das war der Anspruch. So, ich meine, er hat ein Buch geschrieben, er wollte ja Schriftsteller werden eigentlich. Das fing an mit dem Satz, ich bin in einem Sarg aufgewachsen, in dem Sarg lag Deutschland. Das muss ihm erstmal einfallen.
Ich kann mich dran erinnern an eine Schlagzeile von ihm, Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold. Und das war damals 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney, wo Franziska van Almsick nochmal versucht hat, Goldmedaille zu holen. War schon hochdekoriert als Weltmeisterin, Weltrekordlerin, hatte gerade eine Essstörung hinter sich und der kommt mit so einem, entschuldige, asozialen Satz. Das ist meine Erinnerung und deswegen, ich verstehe nicht, wie man ihn so glorifizieren kann. War bestimmt ein toller Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber...
Entschuldigung, ein toller Mensch, war ein ganz schwieriger Mensch. Insofern hier auch bei uns, bei Burda war er ja, ich glaube, 3 Jahre lang Chefredakteur der Bunten.
Ja, das habe ich auch
das
mitgekriegt.
Das ist nicht gut ausgegangen, weil er regelmäßig alle Deadlines gerissen hat und bei so einer Wochenproduktion... Das geht wahnsinnig ins Geld, ja, wenn die Druckerei darauf wartet und du bist noch nicht fertig als Chefredakteur, weil er halt auch Perfektionist war.
Oder auch einfach eine Diva. Du bist das nicht. Guck, du schlägst hier immer pünktlich auf.
Ja. Ja, ja, gut. Ich muss mir ja nicht alles zum Vorbild nehmen. Dafür hat er eben Zeilen hinterlassen, wie die von dir gerade zitierte, die
gar nicht geht.
Aber alle noch erinnern.
Ja, aber auf Kosten einer Person, die damals psychische Probleme hatte.
Da bin ich relativ hartherzig, gebe ich dir jetzt. Wer Millionärin ist, in der Öffentlichkeit steht, als Supersportler, mit allen Werbeverträgen der Welt dekoriert ist, der muss auch so eine Zeile aushalten.
Nee, sorry, es war ein junger Mensch mit psychischen Problemen. Das geht gar nicht.
Ja.
Und dann ist das Geschrei groß, wenn sich jemand das Leben nimmt. Ach, sorry.
Ja, komm. Nee. Er hat dann auch seinen Job verloren bei der BZ. Da ist ja diese Schlagzeile entstanden. BZ ist so ein Berliner Boulevardblatt. Also sozusagen die Bildnummer für Berlin. Ich glaube, da hat er 2 Jahre durchgehalten als Chef. Und auch großartige Szene. Also er verabschiedet sich von der Redaktion. Muss wissen, also Franz Josef war 1,90, der war echt groß. Mhm. Und sein Nachfolger war der auch von mir geschätzte Georg Gaffron. Mhm. Der ist wiederum sehr klein, so ein ungarischer Stehgeiger eher so als von der Figur, ja. Und die beiden stehen da jetzt. Mhm. Und dann sagt Franz Josef zur Mannschaft, also ich bin groß und habe eine große Zeitung gemacht. Mein Nachfolger ist klein und wird eine kleine Zeitung machen.
Ja, da siehst du es doch wieder. Das ist doch voll daneben.
Das ist nicht daneben.
Doch. Ich finde es total daneben.
Also ich fand das großartig. Ich mag natürlich auch Leute, die einfach, ja, die sich auch was trauen, die Wahrheit sagen, die nicht so.
Du würdest das niemals tun.
Ich bin ein ganz anderer Mensch als er. Jedenfalls, ja, er ist gestorben. Er ist gestorben.
Ja.
Er hat bis zum Schluss geschrieben. Das ist natürlich etwas, was ich am Ende ja anstrebe.
Ja, das finde ich auch toll, dass er scheinbar fit war und.
Na, ja, weiß nicht. Ich meine, 3 Schachteln Gitan ohne Filter am Tag und 2 Flaschen Weißwein.
Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder gebasht von den Zuschauern, aber was ist Gitan?
Das sind diese ganz harten Zigaretten aus Frankreich. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch in Deutschland verkauft werden dürfen, weil deren Teer- und Nikotingehalt so durch die Decke geht, ja.
Oh Gott.
Gauloise ist dagegen eine Frauenzigarette. Ja.
Deine Ode an Franz Josef Wagner.
Was heißt Ode? Ja, er hat mir zu einem Auftritt im Tagesleben verholfen. Sozusagen vom Sterbebett.
Ja, ach,
ich
was?
Die haben so einen 4-Minuten-Beitrag gebraucht an den Tagesthemen. Mhm. Schaffen übrigens auch nicht viele Journalisten. Also, wenn ich ins Grab sinke, glaube ich, kriege ich nicht 4 Minuten in Tagesthemen.
Ich werde mich dafür einsetzen.
Ja, gut, danke ich dir. Ob das jetzt wahnsinnig was bringt. Und ich war neben Wolfram Weimer, unserem neuen Kulturstaatsminister, sozusagen eine autoritative Stimme Deutschlands, ja, die man zu großen Ereignissen befragt. Und da habe ich gedacht, guck mal, jetzt hast du es in die Tagesthemen geschafft.
Jetzt kannst du aufhören.
Jetzt kann ich eigentlich den Griffel fallen lassen. Ja. Für den Moment, weil da ja wiederum mein anderes Ziel ist, bis zum bitteren Ende durchhalten, habe ich ihn dann wieder aufgenommen.
Wunderbar. Bist du dann unser Gewinner der Woche?
Wen haben wir als Gewinner eigentlich?
Ja, dich. Einmal in Tagesthemen?
Nee, Donald Trump ist der Gewinner. Der Donald Trump ist, glaube ich, der Gewinner.
Aber wir wissen doch noch gar nicht.
Ja, wir wissen gar nichts und so weiter, ob das jetzt auch alles sein großer Friedensplan aufgeht. Aber
wenn es aufgeht, dann ist es...
Ja, da hat ihn schon mal was hinbekommen. Also, ja.
Also man kann ja viel Negatives über ihn sagen, ne? Was er innenpolitisch da fabriziert, ist eine Katastrophe.
Du musst heute die ganze Zeit kommst du mir mit so klein, sozusagen im kleingedruckten Sternchen. Ich finde das auch ganz schön.
Ja gut, aber man muss ja schon das ganze Bild zeichnen. Aber wenn er da, wo über Jahrzehnte sich alle abmetzeln, wenn er da in Nahost jetzt einen Frieden schaffen würde, dann ist das allein sein Verdienst.
Gut, er hat halt eine Credibility, eben nicht nur in Israel, sondern bei den arabischen Staaten auch.
Ich habe mir The Art of the Deal gleich gekauft.
Gut, die sehen den sagen wir mal so sein ganzes Lebensmodell, ja. Mhm. So ein bisschen Bling-Bling, dicke Auftragen, auch dieses super Macho-hafte, das kommt natürlich so in arabischen Staat gut an, weißt du? Nach dem Motto, der versteht mich, ja, now we are talking. So ist das so, ja. Wenn der Saudi da um die Ecke biegt oder der Katari, ja, so, und die sehen den Donald, das ist einer von uns. Das ist natürlich mit diesen, ich sehe die Etipetete-Präsidenten wie Obama und Joe Biden was ganz anderes gewesen. So.
Ja, gut. Ja, das stimmt. Und unser Verlierer?
Ach so, ja, das arme Tofu-Würstchen. Dass es nicht mehr Würstchen heißen darf. Ja, auch Mensch.
Weil die EU das entschieden hat.
Was ist das denn für eine Aktion, habe ich gedacht. Also im Europaparlament gibt es irgendeine Französin, ja. Die Landwirtin ist uns wahrscheinlich gekauft von der europäischen Fleischwarenindustrie, als sie gesagt hat, dass da jetzt also aus Gründen des Verbraucherschutzes, ja, dürfe das Tofu-Würstchen nicht mehr Würstchen heißen und das Sojaschnitzel nicht Schnitzel. Weil das kennen wir ja alle, ne? Der Familienvater kommt nach Hause, hat noch schnell eingekauft im Supermarkt bei Simmel. Ja, alle erwarten das große Grillfest. Riesenenttäuschung, weil er hat sich vertan beim Einkauf. Ja, also statt Rinderlende Tofu-Würstchen. Ja, was denken die Leute, wie doof? Also der Verbraucher, also Das ist eigentlich so eine linke Marotte immer gewesen, dass man so Verbraucherschutz so ganz ausbuchstabieren muss, ja. Also bei Bügeleisen bitte Wäsche nicht auf im angezogenen Zustand bügeln und so. Und das kommt jetzt komplett von der anderen Seite, von
das
den
stimmt.
Konservativen.
Die gehört zur konservativen Abteilung. Céline Imar heißt die Dame. Man muss aber sagen, die deutschen Vertreter haben dagegen gestimmt.
Ja, aber unser famoser Bundeskanzler,
ja gut,
Friedrich Merz, saß doch bei Frau Mioska und auf das Thema angesprochen hat, eine Wurst ist eine Wurst und vegan ist vegan.
Ich habe mich gefragt, darf man dann überhaupt noch Leberkäse sagen? Das ist ja auch kein Käse. Da drin.
Gute Frage, müssen wir mal vorlegen im Europaparlament. Ich weiß gar nicht, wie heißen denn die Dinger jetzt? Was muss man sich
die müssen, das kostet doch Millionen. Du musst dir überlegen, du musst ja alles umlabeln, wenn das jetzt nicht
wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich gibt es ja so eine Karenzzeit jetzt, aber.
Tofu-Wurst oder keine Ahnung.
Also man sieht Falafel. Jedenfalls, das ist auch wieder ein gutes Beispiel.
Die haben nichts anderes zu tun
bei
der EU.
Warnender Zeigefinger an die Linke. Leute, alles, was ihr so mal auf den Weg gebracht habt, das guckt sich die andere Seite an und denkt, das können wir auch mal machen. Also das Sprachverbot kommt jetzt von den Konservativen. Deswegen sind wir als natürlich Plattform der Freiheit, ja, in dem Fall auch gegen die Konservativen, weil wir sind gegen jede Form von Sprachverbot, ja. Ob sie von rechts oder als sie von links kommt.
Weißt du, was mir da gerade kommt? Isst du Fleisch?
Ja,
kannst du froh sein, ne? Weil sonst wärst du ab heute der Tofu-Klopfer.
ganz zum Schluss nochmal Namenswitz untergebracht.
die kennst du schon, oder?
Nee, kenn ich noch nicht.
Aus der Kindheit?
Ja, in der Schule hieß ich ja immer lustigerweise Fleischi.
Das heißt du bei deinen Fans auch?
Ja.
Ja.
Oh Gott, ich finde es ganz rührend.
Ich finde das auch schön. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier rauskommen.
Ja. Mach einfach Schluss.
Dann machen wir jetzt Schluss. Wir machen Schluss. Bis nächste Woche. Ihr könnt uns immer dann verfolgen. Donnerstags exklusiv auf Focus Plus. Und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt. Und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.